Wir sind angekommen im neuen Jahr und vielleicht gehört Weiterbildung ja zu deinen guten Vorsätzen. Wenn das so ist, dann habe ich eine gute Nachricht. Bei Hello Agile gibt es gerade einiges zu sparen. Zum Beispiel 20% auf alle Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeitende der Verwaltung. Wer also zum Beispiel eine Ausbildung in Lego Serious Play, New Leadership, OKR oder zum IHK-zertifizierten New Work und Agile Coach machen möchte und in der Verwaltung arbeitet, der bekommt 20%. Aber es gibt außerdem noch andere Rabatte für zum Beispiel Gruppen- oder Kombibuchungen und, und. Alle Aktionen findest du auf helloagile.de/Rabatte oder in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Organisationen erfolgreich macht. Ich bin Gründer von Hello Agile und wir begleiten Menschen und Organisationen auch in 2026 auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Aber New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint und in diesem Podcast will ich das Thema mit meinen Gästen von allen Seiten durchleuchten. Heute ist Michael Trautmann wieder zu Gast und wir haben ein paar Thesen dabei, was uns denn 2026 so erwarten wird. Michael ist vor allem durch seinen Podcast On the Way to New Work bekannt, den er zusammen mit Christoph Magnussen hostet. Er ist außerdem Founder und Coach bei New Work Master Skills. Darüber haben wir uns auch richtig kennengelernt, denn ich war Teilnehmer des Executive-Programms und kann es wärmstens empfehlen. Der Michael wird auch noch ein paar Wörter später zu sagen. Und was viele nicht wissen, Michael ist Founder von HYROX, genau dem HYROX-Fitness-Wettkampf, der gerade um die Welt geht, kann man sagen. Und heute sitzen wir zusammen in Wiesbaden bei mir im Studio und schauen mal in die Glaskugel. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Lieber David, wow, es ist so schön, ich sitze das erste Mal in deinem Studio, habe auch das erste Mal eure tolle Firma von innen gesehen und bin schwer begeistert. Ich habe dir vorhin gesagt, ich muss eigentlich immer auch so Leute sehen, wo die arbeiten, wie die arbeiten, um auch so Ideen zu bekommen, was man vielleicht nochmal alles zusammen machen könnte. Und ja, wir sind jetzt ja schon eine ganze Reise miteinander unterwegs. Angefangen hat sie, dass du mich erst angeschrieben hast, dann mir mal bei OMR ein Buch in die Hand gedrückt hast und so haben wir uns dann über du im Podcast bei mir, ich im Podcast bei dir, du im Programm bei uns, erst als Teilnehmer, da, dann aber auch als einer der Contributor mit immer Bestnoten, also unsere Teilnehmer sind immer begeistert von den Lego Serious Play Sessions, die sie mit dir machen, ganz wichtig. Darauf wollen wir dich nicht reduzieren. Du kannst viel, viel mehr, bist viel, viel mehr. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war deine Idee, dass wir so eine Folge machen, die wir auf beiden Kanälen ausstrahlen, wo wir mal in die Glaskugel gucken. Wir haben uns vorher unterhalten, sind es Predictions, sind es Thesen. Kann jeder so nehmen, wie er möchte. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, dass die Vorhersagen, die Menschen machen, zu über 50% falsch sind. Thesen hört sich nicht so an, als wenn man unbedingt Recht haben möchte, sondern Thesen ist für mich eher so, ich möchte damit in eine Diskussion kommen.
Ah, okay, das ist eine spannende Definition, die du hast. Ja, cool, cool, dass du hier bist und vor allen Dingen kommst du ja frisch eingeflogen aus New York über Zürich und bist jetzt hier in Wiesbaden, Mensch, ja. Das ist doch geil.
Ey. Ohne Jetlag, fühle mich wirklich frisch, hatte dort 11 tolle Tage am zweiten Weihnachtstag hingeflogen und Workation, aber auch ganz, also wirklich auch Cation, viel, viel mehr Museen besucht, Ausstellungen, als ich das jemals gemacht habe. Ich war, glaube ich, über 50 Mal in New York und davon wahrscheinlich wow. 45 Mal nicht als Tourist, sondern arbeitend. Und dieses Mal war es so, ein Freund hat mich begleitet, Ralf Denkmann, alter Jugendfreund, und der hat sehr dafür gesorgt, dass wir auch Kultur machen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich mit unserem gemeinsamen Freund John Stepper Workation, also aber richtig arbeiten auch gemacht und das war großartig. Sind wieder mit einem neuen Produkt. Ja, bin ich nach Hause gekommen, was wir jetzt bald auf den Markt bringen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Jahr, auch wenn es, sagen wir mal so, weltpolitisch schon wieder schräg anfängt, ohne dass ich da jetzt gern drüber reden möchte in diesem Podcast. Aber ich bin ja Abteilung Hope und habe den großen Wunsch, großen Willen, mit Menschen wie dir zusammen dafür zu sorgen, dass Arbeit Menschen stärkt und nicht schwächt.
Da sind wir schon mindestens zwei und wahrscheinlich auch die meisten, die hier zuhören, sind auch in dieser Abteilung. Das heißt, du bist in New York ins neue Jahr gerutscht?
Genau.
Geil.
Und zwar schlafend.
Nein.
Ja, ja. Wir hatten überhaupt keine Lust, da dieses Trafalgar Square-Ding zu machen. Krass. Wir haben bei John gewohnt und seiner wirklich bezaubernden Familie. Und wir haben, die wohnen am Central Park, Upper West Side, mit auch Blick in den Central Park. Und um 11:55 bin ich dann aufgewacht durch lautes Rufen. Da gibt es dann den 4 Miles Run. Der geht mitternachts los, ja, durch den, okay, Central Park. Aber kein Knallen, nicht mal Feuerwerk, gar nichts. Und diese Diskussion, die wir dann aus 6.500 Kilometer Abstand mitbekommen haben, dass die Leute hier wieder die Hände weggeballert haben, also es ist einfach Schwachsinn. Silvesterknall ist Schwachsinn.
Das heißt, das gibt es in New York nicht?
Gar nicht.
Ach krass.
Finde ich einen Knall gehört.
Wow, okay. Okay, wow. Also ich bin das erste Mal über den Jahreswechsel nicht auf einer Party gewesen und habe nicht groß gefeiert, sondern Raclette irgendwie mit Familie. Meine Eltern waren da, wollten eigentlich nur zum Essen da bleiben, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben, dass sie gegangen sind.
Sehr schön.
Und es war auf jeden Fall sehr lustig. Mein Sohn hat es verschlafen, leider, und ist dann morgens um 5 aufgewacht, war auf Toilette und sagte, Papa, wann ist denn das jetzt? Wann ist Silvester? Mhm. Und habe ich gesagt, du Hanno, war leider schon. Wir haben dich nicht wach bekommen. Wir haben ihn wirklich nicht wach bekommen. Süß. Und dann hat er so ganz bitter angefangen zu weinen.
Oh Mann.
Ja. Naja, wie das so ist. Okay, ich würde sagen, wir starten rein mit einer kleinen Check-in-Frage, die ich vorbereitet habe. Mhm. Check-in-Frage, die ich in letzter Zeit ganz gerne stelle. Michael, wenn ich dir einen Gutschein ausstellen könnte, wovon hättest du gerade am liebsten mehr? Erstens Zeit zu lesen, dann zweitens Zeit zu arbeiten oder drittens Zeit für dich?
Ich würde mich gerne trauen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Ja.
Ja, okay.
Nicht arbeiten, nicht lesen, sondern einfach mal im Wald sitzen
und
nichts tun.
Nichts tun.
Aber das kann ich nicht. Nicht so richtig gut.
Ja, bei mir ist es tatsächlich Zeit zu arbeiten. Ich habe auch über die Frage nachgedacht und ich würde mir gerne mehr Zeit fürs Arbeiten nehmen. Irgendwie so jetzt ins neue Jahr kommt, habe ich richtig Bock, aber mit Familie und allen Sachen, die da so drumherum sind, habe ich nicht die Zeit und will sie mir dann auch abends dann doch nicht nehmen. Ne? Wenn ich abends zu Hause bin, dann verbringe ich natürlich gerne Zeit mit der Familie, das ist natürlich klar.
Ist auch bei mir völlig unrealistisch. Wenn mir einer jetzt 2 Stunden Zeit pro Tag mehr geben würde, die wären ganz, ganz schnell mit Arbeiten oder Lesen erfüllt.
Also,
ja. Nein, ich freue mich aber auch auf das Arbeitsjahr und das hat wirklich für mich jetzt angefangen. Also wirklich weil John mit Familie auf Long Island war, haben wir wirklich Samstag, Sonntag, Montag durchgearbeitet und zwar auf so eine Art und Weise, die ich mit Christoph Magnus in meinem Podcast-Co-Host so in New York auch so gemacht habe, dieses im Café sitzen, arbeiten, aufstehen, halbe Stunde gehen, wieder ein bisschen gehen, spinnen, sich inspirieren lassen, dann wieder hinsetzen, weiterarbeiten.
Das habe ich
3
liebe.
Tage gemacht. Das ist so. Cool. Und ich bin völlig energetisiert und erholt hier angekommen, obwohl ich heute Nacht wirklich nur 4 Stunden geschlafen habe im Flieger. Cool. Genau. So, aber jetzt, wir wollen ja nicht unsere Zuhörenden mit zu viel privaten Nerven, sondern ja.
Einmal Fun Fact, wir haben uns schon mal im Jahr 2024, vor 2 Jahren im Januar unterhalten und da habe ich nochmal rausgesucht, was da unsere Thesen waren. Ich bin leider nicht mehr so tief reingerutscht, dass ich weiß, was wir dazu gesagt haben. Aber ein Thema war 4-Tage-Woche, Remote Work in dem Kontext, Mental Health haben wir darüber gesprochen und New Work in der Verwaltung tatsächlich. Das waren so 4 große Themen. Mal gucken, ob die heute wieder vorkommen.
Ja, wir haben gesagt, jeder 3.
Genau.
Ich habe 4 vorbereitet, falls es eine Doublette gibt. Du hast, glaube ich, nicht gemacht. Genau. Wir schauen mal.
Okay, ich leg mal los. Also ich habe eine These und die lautet wie folgt. Nie wieder werden so viele Menschen in Konzernen arbeiten wie jetzt. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht gerade Peak-Konzernbeschäftigung. Ich glaube, dass durch das Thema KI, aber auch durch ein Umbruch durch mehr Mut der Menschen, was anderes zu machen, durch weniger Sicherheit, die ein Konzernumfeld oder ein großes Unternehmen liefern kann, dass wir dadurch nie wieder so viele Menschen in großen Unternehmen und Konzernen haben wie jetzt. Wir sehen es irgendwie bei Meta und den ganzen anderen großen Amazon, die Kündigungswellen eine nach der anderen. Und ich glaube, das wird auch bei uns rüberschwappen und zum Trend werden. Was das jetzt für Folgen hat, ist die Frage. Ne? Mhm. Aber erstmal vielleicht an dich die Frage, siehst du das genauso? Oder?
Ich super, also damit hast du mich voll kalt erwischt, gar nicht mit gerechnet mit der These, die finde ich ganz spannend. Vor allen Dingen die Folgen daraus. Das heißt ja, es werden Menschen weiter freigesetzt, es werden Menschen weiter dann nach Arbeit suchen. Und da ist dann die Frage, wird es eine Gründungswelle? Gehen die in mittelständische Unternehmen? Wird es wieder eine Welle geben von mehr Freelancern, die dann, das gab es ja auch schon immer Thesen, die sich dann quasi als EinmenschunternehmerInnen anbieten. Das ist, glaube ich, spannend zu gucken. Und ja, also würde mich nicht wundern, aber habe ich keinerlei Gefühl dafür, ob das wirklich passiert. Also nur weil jetzt diese Kündigungswellen sind, nur weil Amazon ankündigt, jetzt Millionen von Robotern zu bauen, einzusetzen. Ich weiß es nicht so richtig. Bin sehr gespannt. Hoffe, dass die Folge daraus dann eben nicht Massenarbeitslosigkeit ist, sondern eher so das, was der Friedrich Bergmann damals mit diesen 50% Entlassungswunsch von General Motors in der Fisher Body Plant und dann gesagt hat, nee, wir gehen alle auf halbe Stunden und dann den Menschen geholfen hat, die Inhalte zu füllen. Also eigentlich wäre das ja wieder so ein Ding, wo man sagt, okay, das kann dieser New Work-Idee, sich zu fragen, was man dann wirklich, wirklich will, helfen. Da leiten sich natürlich, wenn das passiert, eine ganze Reihe von anderen Folgen ab. Weiterbildungs-, Upskilling, Bedarf, Selbstreflexion, Notprogramme, I don't know. Also das ist spannend, aber es kann natürlich auch zu was Positivem führen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es positiv wird, weil die Leute dann eher sich dann auch mal fragen, naja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und bewusst reflektieren, anstatt in der Sicherheit des Konzerns irgendwie mitzuschwimmen und da einfach seine Zeit zu verbringen oder abzusitzen, wie man es auch immer nennen möchte. Aber ich denke, also, dass es ein realistisches Szenario ist, vor allen Dingen aus AI in der Kombination mit dem Thema Robotik. Ne? Also ich glaube, es wird insgesamt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir irgendwie, bis wir alle oder einige von uns irgendwie zu Hause einen Roboter rumlaufen haben, der irgendwie Sachen macht. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so weit weg, wie es noch irgendwie vor einem oder zwei Jahren war. Und vielleicht haben wir dann auch, keine Ahnung, hier unten im Lager, um das Lego zu sortieren, sag ich mal, haben wir halt eine Maschine da stehen, was natürlich dazu führt, dass wir weniger Leute tendenziell brauchen.
Also es ist für mich, wenn man sich so da weiter reindenkt, die Zahlen, die ich da mal gelesen habe, wie viele hunderte von Millionen Robotern die Chinesen bauen wollen, Klammer auf, vielleicht auch um die 500 Millionen Menschen, die Ende des Jahrhunderts dort fehlen werden, dann durch die Ein-Kind-Politik und andere Effekte ist das Land ja völlig überaltert und wird noch älter. Das ist spannend zu sehen. Und dann wirklich zu gucken, wird es das wirklich alles geben? Ne? Wollen die Menschen im Restaurant von einem Roboter bedient werden? Möchten die, ne? Also vielleicht werden sie auch gar nicht mehr gefragt, weil sie sagt, es geht gar nicht anders, gar nicht anders leistbar. Aber es ist spannend. Und was macht man dann mit den Menschen, die keine Arbeit mehr haben? Gibt es dann sowas wie eine Robotiksteuer? Das ist ja ein Thema, was Leute schon angesprochen haben. Bill Gates schon sehr früh, ne? Man sagt, okay, Menschen, die oder Unternehmen, die so viel durch Robotik ersetzen, dass Arbeit vernichtet wird, müssen das Geld dann irgendwie auch an die Gesellschaft zurückgeben, kommen dann wieder so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, also aufregend.
Ja. Aber generell glaube ich, dass es nicht zum Negativen für eine gesamte Wirtschaft darauf hinausläuft, sondern eher zum Positiven. Aber sag du doch mal, was hast du denn für eine erste These dabei?
Ja, also meine erste These ist, wir sind ja in so einem Rattenrennen, das wird immer alles schneller, schneller, schneller. Die Nachrichtenlage wird auch immer schneller. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo Christoph und ich auch uns gerne verhaken. Also sein Motto, sein Credo ist ja Work Faster. Und ich glaube, als Führungskraft müssen wir dafür sorgen, dass die Leute nicht ins Schneller, Schneller kommen, sondern ins Sicher kommen. Also Leadership heißt für mich nicht schneller, schneller, sondern Sicherheit geben. Das ist meine erste These. Ich glaube ganz fest daran, dass Menschen einfach mehr leisten, wenn sie nicht permanent wackeln. Schnelligkeit heißt auch immer wackeln, heißt immer unsicher sein. Und diese Unsicherheit, die uns im Moment umgibt, wird mit mehr Geschwindigkeit und mit mehr Meetings, mehr Mails, mehr Initiativen, mehr Themen beantwortet. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Überfordert Menschen, nicht, weil sie jetzt automatisch zu langsam sind, aber weil einfach Halt und Orientierung fehlt. Und also mit Kurzform heißt das, gute Führung soll nicht schneller machen, sondern ruhiger machen. Dass wir wirklich Zeit haben, nachzudenken. Ne? Also ich denke immer wieder an Cal Newport mit seinem Deep Work-Anspruch, dass du dich wirklich immer wieder aus dem Hamsterrad rausholen musst, um mal Dinge auf den Grund zu gehen. Und klar können wir Geschwindigkeitseffekte durch KI nutzen, sollen wir auch nutzen. Das heißt ja nicht, dass wir alle immer nur langsam sind, aber wir, ich glaube, uns allen tut Entschleunigung gut, gerade in der schnellen Zeit. Und das, glaube ich, ist eine Rolle von Führung. Und dann kann sowas, wie wir uns ja alle wünschen, psychologische Sicherheit entstehen, was ein Treiber für Lernfähigkeit ist, für Entscheidungsqualität, Teamperformance, all diese Dinge, die wir brauchen. Und die Überforderung, Mental Illness und all diese Dinge kommen eben durch diese permanente Anzahl von Nachrichten, die auf uns einprasseln, die alle oder zum großen Teil gar nicht mehr damit zu tun haben, was wir eigentlich auf unserer Job Description stehen haben. Und
wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil ich würde das natürlich unterschreiben. Ich glaube, das merken alle von uns, dass irgendwie mehr Geschwindigkeit insgesamt, also wir haben eine Kultur der Geschwindigkeit und das beschleunigt sich immer mehr und wir merken auch alle, dass uns das krank macht oder uns nicht gut tut. Aber was glaubst du, ist der Auslöser dafür, dass wir in eine Gegenrichtung steuern? Oder ist es mehr ein Wunsch als
eine Erwartung? Also es ist bei mir vor allen Dingen auch durch Selbstbeobachtung, ne? In dem Maße, wo ich wirklich die Zeiträume, in denen ich Dinge schnell wegarbeite, wo ich auch Geschwindigkeiten mache, also sowas wie an bestimmten Zeitpunkten E-Mails oder Inboxes leeren mit 2-Minuten-Regeln, also wirklich einem Framework, was auch auf Geschwindigkeit aufgebaut ist. Aber dann eben den bewussten Innehalten und zu sagen, jetzt setze ich mich mal mit jemand hin und arbeite eine Stunde an einem Thema.
Ja.
Jetzt setze ich mich mal hin und lese etwas, denke über das in der Tiefe nach, aus einer Selbstbeobachtung, dass dabei viel mehr rauskommt, als den ganzen Tag wie so ein Goldfisch, also, der sich nur 7 Sekunden konzentrieren kann, mich immer wieder rausreißen zu lassen. Ne? Und diese Shorts-Logik auf YouTube, TikTok, Instagram, ganz schnell immer mehr auch zu konsumieren, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das überträgt sich so aufs Arbeiten. Und wenn jeder seine E-Mails mal so ganz schnell halbgar beantwortet, hin und her schickt, dann ist halt, alle waren sich aufgeregt. Aber ich glaube, Führungskräfte, die es schaffen, dass die Zahl der E-Mails, die Zahl der Botschaften, die wir aussenden, weniger werden, dafür präziser sind, mehr durchdacht sind, nachhaltiger sind, die sind, glaube ich, auf der Gewinnerseite. Ich weiß nicht, als die erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, die ist als zweite ausgestrahlt worden, war mit Philipp Westermeier vor fast 9 Jahren, 8,5 Jahren bis 9 Jahren, der auch sagte, dass er sich eben wahnsinnig viel Mühe gibt, E-Mails zu schreiben, Botschaften richtig zu formulieren. Ich erinnere mich an den Michael Bungay-Stanier, diesen Coaching-Guru, der eben dann auch sagt, wenn ich eine Mail geschickt kriege, wo wahnsinnig viel drin ist und Hektik, 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 dann sage ich, okay, was ist dann deine eigentliche Herausforderung oder was genau möchtest du von mir?
Ja.
Wie kann, na, also dieses nicht, ich gehe jetzt auf jeden dieser Punkte ein. Ich glaube, dieses Entschleunigen, Fokussieren auf die wichtigen Themen, darauf wird es ankommen. Genau.
Ich habe früher in der Agentur meine Karriere gestartet nach dem Studium.
Wo warst du nochmal?
Bei Razorfish.
Ach ja, du warst bei Razorfish.
Genau. Ehemals Neue Digitale, dann Razorfish und da habe ich so meine ersten Schritte gemacht und ich war da auch so im Projektmanagement-Feld tätig und ich habe dann auch, ne, dann entwickelt man sich ja irgendwelche Strategien, wie man jetzt irgendwie E-Mails beantwortet, wie man den Tag strukturiert und damals habe ich noch nichts gewusst von irgendwelchen Selbstorganisationsgeschichten so. Und da weiß ich noch, dass ich dann irgendwas entwickelt habe, dass ich einfach alle E-Mails, ich habe sehr viele E-Mails bekommen, dass ich dann einfach nur so weit geantwortet habe, dass es vor meinem Tisch ist. Und das führt ja zu so einem
Ping-Pong.
Und jeder hasst dieses Ping-Pong, aber man muss sich halt bewusst machen, dass man selber ja der Auslöser dafür sein kann. Ja. Entweder man unterbricht das Ping-Pong oder, wie du sagst, man setzt sich hin und nimmt sich halt Zeit für eine E-Mail. Und das mache ich mittlerweile auch. Ich hatte mal, jetzt kommt mir leider nicht der Name, Gruß geht raus, aber er war mal hier im Podcast. Er hat den Begriff präempathisches Handeln irgendwie mitgebracht, so, also Präempathie. Dass man also, wenn ich eine E-Mail schreibe, dass ich mir schon vorher die Frage stelle, was ist die nächste Frage oder was folgt darauf für eine Frage von meinem Gegenüber und die gleich mit beantworten. Anstatt einfach nur dumm in Anführungszeichen Frage stellen, dann wieder die Antwort bekommen, dann die nächste Frage zu stellen. Mhm. Und das, also da habe ich damals gelernt, sowas zu hassen, dieses ja. E-Mail-Ping-Pong, Hauptsache ich habe es vom Schreibtisch und die Verantwortung liegt jetzt irgendwo anders.
Ja. Cool. Next.
Next, ich tue mich mit meiner nächsten These schwer und ich habe sie 5-mal umformuliert, weil da ganz, ganz viel drin steckt. Und sie heißt jetzt wie folgt: 2026 wird deutlich mehr gearbeitet. Ich glaube, dass die 4-Tage-Woche vom Tisch ist oder vom Tisch kommt, vor allen Dingen aufgrund dieser Multikrisensituation, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aufgrund dieses abwartenden, also alle warten irgendwie ab, so würde ich letztes Jahr irgendwie zusammenfassen. Und so, was nehme ich da alles mit rein? Einmal das Thema Longevity, auch wenn das jetzt irgendwie ziemlich weit weg ist, aber dieser Longevity, Langlebigkeitstrend, Gesundheitstrend, der hat ein Stück weit damit zu tun. Die Leute sind bewusster auf ihre Gesundheit oder schauen bewusster auf ihre Gesundheit. Und ich glaube, das Thema Longevity, was jetzt, glaube ich, eher so ein Elitenthema ist, kommt in die Masse, in die Gesellschaft. Das sorgt dafür, dass zum Beispiel das Alter viel weniger was ausmacht in Zukunft. Ne? Dass Lebensarbeitszeit nicht mehr an Rente geknüpft ist, weil das ja sowieso irgendwie ein Problem ist, das Thema Rente. Ne? Es werden in Zukunft auch Menschen, die über 70 sind, arbeiten und Arbeitgeber müssen dafür auch eine Antwort finden, ne? Weil die Nachfrage kommen wird. So, auch das Thema, was ja auch irgendwie ein bisschen mit dem Thema Longevity zu tun hat, das Thema Abnehmspritze. Da habe ich eine schöne These gelesen, die ich so übernehmen würde, dass die Abnehmspritzen so normal werden wie Blutdrucksenker. Ne? Und das alles sorgt dafür, dass wir uns selber optimieren, dass wir insgesamt
mehr Energie haben.
Mehr Energie haben oder die Energie auch mehr in Arbeit investieren wollen, auch aus einer Angst heraus, oder aus einer Unsicherheit heraus, die Wirtschaftslage betreffend. Was dazu führt, und das wäre nochmal so Nebending, aufgreifend von 2024, dass das Thema mentale Gesundheit immer noch ein Thema bleiben wird und noch mehr ein Thema wird, weil ich glaube, dass die Menschen noch nicht gelernt haben, dass mentale Gesundheit real ist oder mentale Krankheit real ist und dass das einen selber auch treffen kann.
Und das würdest du wiederum sagen, beeinflusst den wird das mehr Arbeiten zu mehr mentaler mit mentalen Themen führen,
ja.
Also Störungen und Krankheiten?
Ja,
also,
ja, genau. Weil ich glaube, wir sind noch nicht in der Masse dabei zu sagen, okay, wenn ich mehr arbeite, muss ich auch mehr auf meine mentale Gesundheit achten. Ich glaube, das ist noch nicht gekoppelt miteinander. Selbst da, also es ist enttabuisiert größtenteils, würde ich sagen. Man kann darüber sprechen, dass so ein Psychologen ist oder ein Burnout hatte oder was auch immer. Aber es wird noch nicht so als wirkliches Krankheitsbild anerkannt und gesehen, sodass die Leute das noch nicht zusammenbringen. Viel Arbeit gleich mental schwierig.
Also ist ganz, ganz spannendes Feld. Ne? Also wir werden ja, wenn wir wollen, mit Zahlen da auch überschüttet, dass wir im europäischen Vergleich wenig arbeiten, hohen Krankenstand haben. Gibt es ein paar technische Gründe dafür, was die Art und Weise, wie sich Menschen bei uns krank melden müssen, Arzt einbinden, ja, nein, nach wie vielen Tagen. Ich glaube auch, dass wir dieses Versprechen, dass Technologie zu weniger Arbeiten führt, was ja auch der Friedrich Bergmann als Teil seiner New Work-Idee hatte. Ein Rutger Breckmann in seinem ersten Buch Utopien für Realisten, ne, der steht im Subtitle, warum wir offene Grenzen, die 15-Stunden-Woche und das bedingungslose Grundeinkommen brauchen. Es gab auch einige von den Tech-Bros, die gesagt haben, ja, die Stundenzahl wird runtergehen, dann aber auch wieder eingekassiert haben, aber jetzt geht es erstmal hoch. Und klar, wir sind im Wettbewerb mit Asien und Amerika und drohen als Europa so ein bisschen dazwischen zerrieben zu werden und auch so ein bisschen zum Museum zu werden. Und ich glaube, das, was wir alles wollen, also unsere Kinder sollen es mal besser haben, Aufstiegsversprechen, Wohlstand, tralala, Und wir sind doch was und wir sind doch wer. Und Made in Germany wird nur zu halten sein, wenn wir mehr arbeiten, weil um uns herum auch mehr gearbeitet wird. Mhm. Also ich sehe das schon seit vielen, vielen Jahren als ein Thema. Ich habe ja vor etwas mehr als 20 Jahren die Du bist Deutschland-Kampagne mit ins Leben berufen oder beziehungsweise mit in die Welt geführt. Die Idee kam nicht von uns, aber eine zu machen. Aber wir waren Projektleitungsagentur.
Ach, schau.
Und da haben wir damals Zahlen gesehen, dass in Deutschland 80% der Menschen glauben, die beste Zeit liegt hinter uns. Ich glaube nicht, dass sich das verbessert hat. Und in Asien und auch teilweise in afrikanischen Ländern, teilweise auch in armen Ländern, Menschen zu 80% glauben, die beste Zeit liegt vor uns. So, wir haben ein weiteres Phänomen, 90% der jungen Menschen leben im globalen Süden. Wir sind in so einer Überalterungsspirale. Wir werden immer älter. Natürlich müssen wir länger arbeiten, damit mehr arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Effekte, die ich da auch sehe. Und den Zusammenhang jetzt mit Longevity, Mental Health, das ist sehr viel, was du da reinpackst, aber das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, vielleicht noch als eine Ergänzung, je mehr Menschen arbeiten wollen, auch nicht nur in Quantität, sondern auch in einem Anspruch, desto mehr müssen sie sich auch wie Leistungssportler verhalten. Das heißt, so diese Kurven mit Anspannung, Entspannung wirklich auch annehmen. Ne? Also Stress grundsätzlich ist ja nichts Falsches und Gutes, den brauchen wir. Aber wir brauchen dann eben auch diese Ruhephasen. Und dazu gehört für mich eben schon auch, dass wir unser Arbeitsleben von unserem anderen Aspekten des Lebens abgrenzen. Also ne, ich vermeide Work-Life-Balance, Work-Life-Blend, Work-Life-Whatever, weil das ist nicht die gleiche Ebene. Wir haben ein Leben, das besteht aus Arbeit, das besteht aus Freundschaft, das besteht aus, ne, das ist mir so ein Käfermodell. Mhm. Wir stehen auf 6 Beinen, lieber als zu sagen, Arbeit ist das eine und alles andere ist Leben. Und wir müssen das irgendwie ausbalancieren. Und ich glaube, Menschen, die das Glück haben, an Themen arbeiten zu können, die ihnen wirklich wichtig sind und mit Talenten an diesen Themen arbeiten zu können, die sie wirklich haben, die sind im Vorteil.
Hm. Ja. Vielen Dank fürs ein bisschen ordnen und zusammenfassen bei der vielen Gedanken
zu dieser These. Ja,
ich habe viel reingenommen.
Ja, ist alles gut.
Aber lass uns doch mal kurz eine Werbeunterbrechung machen.
Ja, genau. Und ich mache das heute sehr, sehr gerne. Also bevor es mit unserem Kooperations-Podcast mit David und Michael von Unboxing New Work und On the Way to New Work weitergeht, hier eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir starten, wenn ich sage wir, dann ist das meine Partnerin Swantje und ich, meine Co-Founderin von NWMS, unser 10. Executive-Programm New Work Master Skills Executive-Programm im April. Wir fangen jetzt an, das zu bewerben. Wir haben schon einige ganz, ganz tolle Zusagen, haben aber auch noch genug Plätze frei. Vielleicht kannst du zum Schluss auch noch was dazu sagen, David, weil du ja dabei warst. Was ist neu? Wir haben eine neue Location. Wir werden jetzt in Hamburg aus der Hafen City jetzt genau in die City im Neuen Wall. Ganz, ganz toll über den Dächern von Hamburg. Schönsten Seminarräume, die wir bisher hatten. Wir haben das Programm oder sind dabei, das Programm immer weiter zu entwickeln. Natürlich spielt das Thema AI immer mehr eine Rolle. Am Anfang war das so mal einen halben Tag am Ende. Es spielt jetzt eine Rolle von Anfang an, aber die Grundstruktur an den Säulen Better Me, Better We, Better Society zu arbeiten, die bleiben. Wir haben 4x3 Tage in Präsenz in Hamburg, 15 bis 20 Zoom-Calls dazwischen. Verschiedenste Themen, die zur Vertiefung, zur Accountability beitragen, ein Buddy-Prinzip, Working Out Loud Circles, die wir machen. Und es ist für Führungskräfte, aber es ist auch für Menschen, die anspruchsvolle Jobs haben ohne Führung. Altersbandbreite ist, würde ich sagen, so von Ende 20 bis Anfang 60. Also wir sind bewusst altersdivers. Unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Herkünfte, immer mehr auch NGOs. Also gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel NGO, Sozialunternehmer seid, da gibt es auch einen ordentlichen Rabatt, so ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast beim Thema Öffentliche. Muss ich auch mal drüber nachdenken, ob wir da auch vielleicht mal einen Rabatt geben. Und es gibt einen Frühbucher-Rabatt bis zum 31. Januar. Und wo findet ihr uns? Unter www.newworkmasterskills.com oder ihr schreibt mir sofort eine Mail an hello@newworkmasterskills.com und dann können wir in einem Gespräch schnell herausfinden, ob das Ganze was für euch ist.
Und nochmal von meiner Seite als jemand, der dabei war, ich glaube, ich war im 5. Durchgang dabei, aber ich verwechsel das immer. Also das war jetzt sozusagen die Werbung und jetzt die Erfahrung, also das, was es für mich am wertvollsten gemacht hat, war, dass sowohl ihr, Svanche und du, wertvolle Inhalte reingegeben habt, aber vor allen Dingen seid ihr auch Kuratoren für alle Experten und Expertinnen, die man dort kennenlernt. Und das Geile ist, das ist ja wirklich das ist top-notch. Also es fängt ja an mit Chris Sorell, der einer der oder der bekannteste Recovery-Experte Deutschlands, und da ging es um besser schlafen und Recovery im Allgemeinen. Und ich dachte mir, als ich da so hinging, naja, also ich habe ja Bock auf den Aura-Ring, den man ja auch bekommt, der den Schlaf trackt, aber muss ich jetzt was über Schlaf erfahren? Und es hat mich so von den Socken gehauen. Mhm. Und es ist wirklich jedes Mal von den vier Mal, wo man dann in Hamburg ist, haut einen wieder irgendwer von den Socken, weil es nicht nur das Thema ist, was irgendwie interessant ist, sondern auch die Leute, die ihr holt. Und das ist wirklich, ich habe ja euch so oft auch im Programm gelobt, weil ne, wir ja. sind ja beide so ein bisschen im Trainings- und Weiterbildungsgeschäft, und diesen hohen Anspruch, den wir hier haben, den habt ihr so gut exekutiert, dass man sich einfach wohlfühlt.
Ja, und das ist wahnsinnig nett, und ich weiß, erinnere auch noch, was du uns damals für eine Liebeserklärung gegeben hast, dass dich dieses Programm nicht nur zum besseren Kollegen, zur besseren Führungskraft, sondern auch zum besseren Vater und zum besseren Menschen gemacht hat. Mehr geht natürlich nicht. Und als wir dann dich auch gebucht haben und gesehen haben, auf welchem Niveau du auch arbeitest, war das dann nochmal doppelt wertvoll. Und ja, wir begleiten uns, wir pushen uns gegenseitig, und das werden wir weitermachen.
So machen wir das. Und vielleicht kleiner Side-Fact noch am Rande, da bilden sich ja so Buddy-Gruppen, und ich war tatsächlich letztes Jahr immer noch mit denen, wir sind zu viert, vier Jungs, wir waren in Kroatien, haben Vacation gemacht, haben da das zusammen gearbeitet.
Working Out Loud Circle.
Unser Working Out Loud Circle, und im Februar sind wir wieder zusammen in Stuttgart unterwegs und werden da auch wieder
super
coole Sachen machen.
Sehr stark. These Nummer drei,
also diesmal von dir.
Ja, schon vier, du hast schon zwei.
Ich hatte zwei, jetzt kommt deine zweite.
Zweite und die vierte insgesamt. Also, ich möchte gerne auf das Thema Arbeitsort eingehen, also Remote versus Office, Hybrid, tralala. Auch wenn ich oft sage, hey, können wir mal aufhören mit dem Luxusthema, das sowieso nur 20% der Menschheit betrifft, nämlich die den Job rein technisch gesehen von überall machen können. Das geht noch nicht bei einer Krankenschwester, bei einem Kraftwerksmeister, bei einem Schuster, bei einer Krankenschwester, Pfleger, tralala. Also ich gehe einmal kurz in diese Bubble. Ich glaube, dass diese Freiheit, die die Menschen da suchen, ohne Design eine Selbstsabotage ist und eine Selbstverarschung ist. Das ist meine These. Und ich glaube, dass viele Menschen an diesem Konzept Remote und Hybrid Work scheitern, auch aufgrund einer sehr großen Naivität, die sie diesem Thema mitbringen. Und das gibt hoffentlich jetzt auch ordentlich auf die Fresse. Ich habe Lust, dass Leute sich darauf aufregen. Aber für mich ist Hybrid Work und Remote Work kein Kulturversprechen, hey, jetzt kann jeder machen, wie er will, sondern das ist vor allen Dingen erstmal ein Organisationsdesign-Problem. Also ich muss meine Art zu arbeiten als Organisation ändern, wenn ich diesen Freiraum gebe. Mhm. Und ich sage nicht, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich sage nur, wenn es einfach gemacht wird und man sagt, ja, okay, soll auch jeder arbeiten von wo oder wie er oder sie möchte, dann laufen wir ins Debakel. Ich gehe nochmal ganz zurück zur Corona-Studie, zur Corona-Zeit, Studienlage, wie sich die entwickelt hat. Am Anfang alle Studien haben von Produktivitäts-, Effizienzgewinn gesprochen und so weiter. Lag aber vor allem daran, weil wir alle Konten hatten, also Beziehungskonten, blindes Verständniskonten, von denen wir abbuchen konnten. Und spätestens dann, als wir angefangen haben, die Gen Z oder auch überhaupt neue Leute in die Firma wieder einzustellen, hat das nicht funktioniert. Exakt, und hat es abgenommen, und die Studien wurden immer schlechter und schwächer. Microsoft hat gemessen, die Zahl der Meetings hat sich verzweieinhalbfacht, ist nicht dramatisch runtergegangen danach. Und wir haben eben das Problem, dass Teams, die ausschließlich remote arbeiten oder sehr hohen Hybridanteil haben, im Schnitt schwächere Lernkurven haben, weniger Kollaboration, weniger befördert werden auch. Zeit hat man am Artikel eine Studie zitiert, gesagt hat, also die Menschen werden im Durchschnitt, also die ausschließlich remote arbeiten, im Durchschnitt nicht nur nicht besser, sondern schlechter und haben mehr mentale Probleme. Neue Mitarbeitende brauchen deutlich länger, um produktiv zu werden. Und sowas wie Meeting-Frequenz und Multitasking steigen und so Lern- und Mentoring-Effekte und auch sowas wie Serendipity, die sinken. Ne? Ich erinnere noch an einen sehr geschätzten Werber aus London, John Haggerty, der hat früher immer erzählt, also Bartle Bogle Haggerty war so die Leading 80er, 90er Kreativagentur. Der ist immer durch die Agentur gelaufen. Auch ein Philipp Westermeier macht das. Ne? Hat das neulich irgendwie in seinem Adventskalender-Podcast gesagt. So, er hat das im Studium kennengelernt als Managing by Walking Around. Und durch dieses im Haus rumlaufen zu sehen, Person A und Person D arbeiten am selben Thema, also sitzen aber auseinander, wissen das nicht voneinander. Ich selber habe das als Agenturchef auch gemacht, ganz, ganz häufig diese Effekte gehabt, das fehlt. Natürlich gibt es Unternehmen, die purely oder remote first gestartet sind, die das alles systematisch abbilden, und es gibt auch Leute, die durch remote nicht schlechter werden, sondern besser werden, weil sie vielleicht auch eher introverts sind, mehr diesen Schutzraum brauchen, aber im Durchschnitt ist es eben so und dem müssen wir uns stellen, und ich glaube, das wird immer mehr sich zeigen, dass dieses es einfach machen dazu führt, dass Menschen in die Isolation kommen, und vor allen Dingen auch die sind, die von den Konzernen, die sich jetzt von vielen Menschen werden als Erste ausgespuckt werden. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, was glaubst du, ist es ein Freiheitsversprechen ohne Konsequenzen, oder ist es eigentlich eher so eine Art Reife? Grad Test für Führung, ob Führung das eigentlich managen kann?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich das zu 100%, wirklich zu 100,0% unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, es ist natürlich für Arbeitnehmende ein gewisser Luxus oder ein Komfort, den sie erwarten mittlerweile. Es ist ja so, ne? Aber am Ende ist es einfach super schwer für mich. Ich habe das im letzten Jahr beobachtet. Im letzten Jahr hat unsere die Rate, die man zusammen im Office, oder die Zeit, die man zusammen im Office verbracht hat, ist sehr stark gesunken. Auch weil wir uns mehr fokussiert haben und weniger irgendwie kreativ am Unternehmen gearbeitet haben. Und wir haben tatsächlich, und das ist genauso gefallen bei uns, diese Wortwahl, vom Kulturkonto abgebucht, weil wir davor die Jahre sehr stark in unsere Kultur investiert haben und jetzt letztes Jahr eben uns auf das operative Geschäft konzentriert haben und da auch ein bisschen tatsächlich die Notwendigkeit viele verloren haben, ins Office zu kommen. Ne? Und wenn jetzt irgendwie, wenn man dann allein im Office sitzt, wenn man dann kommt, dann fragt man sich auch, was soll ich hier, dann kann ich auch nach Hause. So, und das ist dann so ein Abwärtsspirale.
Vor zwei großen Monitoren sitzen und mit der Person drei Stockwerke drüber einen Zoom-Call machen, macht keinen Sinn.
Ja. Wir haben irgendwann, wir haben sehr lange versucht, die Leute, die vor Ort hier im Rhein-Main-Gebiet arbeiten, montags morgens zusammenzubringen mit den Leuten, wir haben einen Berlin-Kollegen und eine Kollegin in Stuttgart. So, und montags morgens haben wir immer ein Meeting zusammen. Und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange probiert, das irgendwie technisch hinzubekommen, dass die, die nicht dabei sind, sich gleichermaßen abgeholt fühlen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt sitzen wir montagmorgens, alle, die hier vor Ort sind, sitzen vom Monitor, plus halt die Leute, die remote zu Hause sind. Was natürlich dazu führt, dass die Leute weniger einen Grund haben, herzukommen. So, und also, wie gesagt, ich beobachte das als Abwärtsspirale, in Anführungszeichen, weil ich genau das, was du mit Studien gerade belegt hast, auch beobachte. Und mich selber auch hinterfrage, weil dieses Thema mit den Beförderungen habe ich jetzt irgendwie zum ersten Mal gehört, aber ich frage mich selber, ne, also würde ich die Leute, die nicht so häufig im Office sind, jetzt weniger schnell befördern? Und keine Ahnung, rein rational natürlich hat das keinen Einfluss, aber natürlich die Leute, mit denen ich mehr Kontakt habe, wo ich mehr sehe, was sie machen und so, natürlich habe ich da irgendwie einen anderen Bezug zu. Also und ich sehe das nicht unbedingt als Leadership-Aufgabe, eine Kultur zu schaffen, die das möglich macht, sondern eher als Leadership-Aufgabe, klare Regeln zu schaffen, die dazu führen, dass man da eben eine Klarheit hat rund um das Thema Remote Work.
Also ich bin kein Fan von diesen markigen Ansagen, ab sofort alle wieder 100% zurück ins Office.
Ja, das funktioniert auch nicht.
Funktioniert in den wenigsten Fällen. Ich bin eher ein Fan, und deswegen widerspreche ich dir da zum Teil. Also ich glaube schon, dass die Aufgabe von Führung ist, das zu managen und auch durch Vorbild, durch das Schaffen von attraktiven Formaten, Inhalten, Konzepten, die Menschen dazu bringen, dass sie gerne ins Büro kommen.
Ja.
So. Dazu kommen auch Hygienefaktoren, ein schönes Büro mit tollen Möglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten, Kreativmöglichkeiten. Ich bin super begeistert, was ihr hier in eurem Haus in Wiesbaden habt. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die uns weiter unter Atem halten wird.
Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie der Trend vor allen Dingen weitergeht. Ne? Aber es ist ein Thema und das hat mich jetzt gerade auch schon wieder irgendwie auf den Gedanken gebracht, dass wir das im nächsten Offside im Januar, wir treffen uns einmal im halben Jahr, um viele Dinge zu besprechen, dass wir das Thema Remote Work versus irgendwie oder Homeoffice versus Office Time einmal besprechen und mal ein bisschen Klarheit da reinbringen müssen. Danke dafür.
Super.
So, letzte These von mir und natürlich darf diese nicht fehlen, rund um das Thema KI. Und da habe ich mir tatsächlich anlässlich unserer Folge mal richtig Gedanken drüber gemacht und tatsächlich habe ich hier die These auch mal hin und her gewälzt und mal durchgelesen, ob das denn so oder so eher dem ist, was ich denke. Ich habe die These, dass die KI-Blase nicht platzt. Ich glaube, dass es eine kleine Korrektur geben wird, aber insgesamt wird alles zum Thema KI in die Blase reinwachsen, die wir haben. Und ich habe hier ein sehr schönes Zitat von meinem Kollegen Lutz, den habe ich mir auch gefragt, Mensch, was hast denn du für Thesen? Und da sagt er, dass wir das 2026 das letzte Jahr der unrealistischen KI-Hoffnung sein wird. So, das heißt, dass wir in diesem Jahr wirklich verstehen werden, was wir mit KI machen können, was nicht. Auch wenn wir natürlich noch in einem relativ jungen Stadium sind, was das ganze Thema oder was das Potenzial von KI angeht. So, das heißt, es wird sehr viel Klarheit über den wirklichen, echten Nutzen von KI geben und wir werden endlich ja verstehen, wie weit wir nicht damit irgendwie arbeiten können. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch so ein paar Unterpunkte. Ich glaube, dass ChatGPT dieses Jahr ein bisschen ablosen wird, weil Google hat zwar ein bisschen gebraucht, aber es gab jetzt, glaube ich, die erste Welle, wo die ChatGPT-User zu Gemini gewechselt sind und ich glaube, dass das am Ende Google mehr Power hat und da deutlich die Nase vorne haben wird Ende des Jahres. Wahrscheinlich wird Sam Altman auch nicht mehr bei OpenAI arbeiten. Das wäre auch eine These tatsächlich von mir.
Weil er gefeuert wird, oder?
Das ist die Frage. Entweder weil er aus irgendeinem Grund rausgeht oder weil aufgrund von einem Downcycle Microsoft OpenAI übernimmt und dann vielleicht das irgendwie anders gemanagt wird. Also das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
Also da kann ich mir alles vorstellen, was da passiert. Da brechen einige zusammen, einige neue kommen. Da gibt es auch die wildesten Thesen, wo ich einfach zu wenig auch Zeit habe, mich in der Tiefe mit zu beschäftigen, dass das AI-Game nicht über die besten Modelle, sondern über die den Zugang zu Energie gewonnen wird. Mhm. Und die These wird von Leuten getroffen, die China da vorne sehen, die sagen, China wird das Rennen gewinnen, weil die eben viel, viel früher angefangen haben, quasi unbegrenzt in Energie zu investieren. Und zwar nicht nur, aber auch ganz viele Kohlekraftwerke, die neu gebaut werden, Atom und aber auch Renewables in einem Tempo und Ausmaß, wo auch die Amerikaner, die ja groß ankündigen, was sie jetzt alles bauen werden, nicht hinterherkommen und wir Europäer schon mal gar nicht. Da bin ich zu weit raus, da müsste man mit Christoph mal drüber sprechen. Ich hatte auch eine KI-These, die ich aber eigentlich als erste hatte, die ich weggenommen habe. Ich gebe die jetzt mal mit rein. Was ich sehe, also dass KI für mich zunehmend auch für Führungskräfte zu einem Ort des Scheiterns oder flourishen wird. Also Führungskräfte, die verstehen, was man mit KI machen kann, jeweils in ihrem Bereich, das gut ermöglichen, die Lernkultur ermöglichen, die auch mit ihren Peers gut daran arbeiten, welche Prozesse kann ich durch KI schnell und gut verbessern, wo kann ich Effizienzen heben, wo kann ich neue Produkte machen, dass die absolut im Vorteil sind. Denn was wir im Moment ja noch sehen, ist sowas wie Workslope, dass durch KI Dinge schlechter werden. Ne? Gerade dieses, was wir ja alles machen, Text generieren, also Gen AI führt ja zu furchtbaren LinkedIn-Beiträgen, zu furchtbarer Schwemme auf Instagram von schlimmsten Dingen, verquirlte Text-, Bild-, Geschichten, wo du eigentlich einfach keinen Bock mehr hast, das dir anzugucken. Also ich sehe ja auch noch Studien, die sagen, viele, viele dieser Gen-AI-Initiativen in Unternehmen führen zu überhaupt gar keinen messbaren Ergebnissen. Also da wird ganz viel passieren, aber ich sehe das noch nicht, was es genau sein wird. Ich teile aber deine Grundthese, AI ist gekommen, um zu bleiben. Es gibt vielleicht irgendwie einen Dip, aber das wird rasant weitergehen. Und das, was ich daraus lerne, ist, also Führungskräfte haben einen erhöhten Druck, auch selber zu lernen und dafür zu sorgen, dass ihre Teams lernen. Also das, für mich ist dieses die Lernkomponente die eigentlich entscheidende. Und deswegen bin ich auch so bullish für Unternehmen wie euers und auch unser kleines Institut, dass das einfach uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Menschen zu begleiten dabei, sich weiterzuentwickeln und das mit in die Arbeit einzubauen. Ja.
Sag mal, vielleicht noch dazu, du hast ja die Dotcom-Blase wahrscheinlich irgendwie eher mitgenommen als ich und warst da mittendrin. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass du sagst, naja, kann schon sein, dass die AI-Blase platzt und dass wir jetzt nochmal eine richtige Wirtschaftskrise kriegen, weil es eben sehr viel Parallelen zur Dotcom-Blase gibt.
Das kann passieren. Es ist aber, es passiert ja mit so vielen Companies auch schon so substanziell viel, viel mehr als damals in der Dotcom-Blase. Da waren ja Geschäftsmodelle, da wollte jeder irgendwie ein Portal bauen und wollte möglichst viele Abos verkaufen. Also heute das, was mit AI ja schon wirklich gemacht werden kann, ist immens. Und die Technologie wird voranschreiten und zwar nicht nur in unseren Büros, sondern in Firmen. Ne? Es gibt Startups, die mit KI Ausfälle vorhersagen, Maintenance prognostizieren. Es wird so viel, also dieses ganze Thema Industrie 4.0 wird durch AI nochmal so beschleunigt, ob das Entwicklung von Medikamenten ist, das Open AI, nicht Open AI, sondern Deep sowieso von Google, die Tochter, die ja irgendwie Nobelpreis gewonnen haben, also irgendwie Proteine entschlüsselt haben. Also da wird so viel dann passieren, was eben nicht in den Büros, sondern in den Entwicklungsabteilungen, in den Laboren, in den Produktionen passiert. Und da, glaube ich, ist einfach KI nicht mehr wegzudenken. So, die Frage ist, ob jetzt diese Riesenmodelle mit den Riesen Farmen, die Energie produzieren müssen, ob das jetzt der Weg ist oder ob es nochmal anders wird, I don't know. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns nicht mehr verlassen wird.
Ja, okay, da sind wir uns einig.
Ja. Ja.
Erzähl, die letzte These heute.
Ja, also ich glaube, das Thema Sinn wird ja von eigentlich schon wieder verabschiedet. Ja, Purpose ist Quatsch, ist vorbei, braucht kein Mensch. Ich glaube, dass Unternehmen im Vorteil sind, denen es gelingt, Purpose mit Beziehungen im Unternehmen zu verknüpfen. Lass mich das erklären. Purpose wirkt aber eben nur dann, wenn er glaubhaft ist, wenn er relevant ist, wenn er gelebt wird, verankert ist, man Entscheidungen an ihm messen kann. Ne? Also für mich ist immer das Beispiel Patagonia, die eben sagen, okay, wir sind hier, um den Heimatplaneten zu retten, also können wir nicht am Black Friday teilnehmen, weil das einfach keinen Sinn macht. Ne? Oder der Inhaber sagt, ich mache jetzt eine Stiftung daraus und das Unternehmen gehört sich selbst, ist nur noch dem Purpose gegenüber verpflichtet. So. Messbar, machbar und dort entsteht natürlich über diesen Purpose, an den die vielen Menschen auch glauben, natürlich auch gute Beziehungen im Unternehmen. Und Sinn ist ein Bindungsfaktor für Menschen, aber nur, wenn er eben spürbar ist. Und Purpose bleibt eben ohne die Beziehung im Menschen, der Menschen bleibt es irgendwie abstrakt und ohne Umsetzung ist einfach nur zynisch. Ne? Also wenn ich nur Purpose habe als Mauspad bedruckt oder an der, manche Leute benutzen ja noch Mäuse, oder irgendwie als Tapeten-Porno an der Wand hängt, also nicht Porno-Tattoo, Tapeten-Tattoo, dann ist es eben Quatsch. Was wir aber eben sehen können, ist, Studien zeigen, sinnvolle Arbeit steigert Engagement, Loyalität und Leistung signifikant Und Menschen, die committed sind, haben auch die besseren Beziehungen. Organisationen verlieren eben die Bindung der Menschen dort, wo Purpose im Führungsverhalten nicht sichtbar wird. Also von daher meine große These ist, all diesen Unternehmen, denen es gelingt, in Beziehungen, menschliche Beziehungen und in Sinn zu investieren, auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen, dass die im Vorteil sind.
Also grundsätzlich glaube ich das auch. Oder also am Ende ist es auch ein Wunsch, dass das Thema Purpose viel mehr, also dass die Leute verstehen, wie mächtig das Thema Purpose ist. Aber ich glaube, da steht irgendwie ein Widerspruch zu dem, wo wir gerade hingehen auch. Dass es so ein bisschen umgekehrt ist. Wir haben wieder einen Arbeitgebermarkt, das heißt, wir haben wesentlich mehr Leute, die einen Job suchen, und die Arbeitgeber haben irgendwie eher so eine gewisse Marktmacht, was den Arbeitsmarkt angeht. Und von daher würde ich es mir auch so wünschen, wie du es sagst, aber ich sehe es.
Also ja, kritisch. Das ist richtig. Und es wird auch Unternehmen geben, die genau das sagen und entscheiden, ich brauche mich darum nicht mehr zu kümmern, weil ich kriege die Leute ja eh. Aber die Zahlen zeigen eben, Menschen, die Sinn bei der Arbeit verspüren, bleiben gesünder, sind motivierter, haben eine höhere Bindung, performen besser. Also das sind einfach viele Effekte, die da sind. Und die Unternehmen, die diesen Weg gehen und den glaubhaft gehen, glaube ich, sind im Vorteil.
Auf jeden Fall.
Und Klammer auf, natürlich hoffe ich es auch.
Langfristig sind das die Gewinner, da glaube ich auch sehr fest dran. Michael.
Ja.
Ich habe hier noch eine Frage.
Unbedingt.
Was ist dein Wunsch für 2026? Hast du einen Wunsch für 2026 vielleicht? Persönlich für dich und dein Unternehmen? Oder?
Ja, ich wünsche mir, dass 2026 das Jahr des Zuhörens wird. Dass wir einander mehr zuhören, und zwar nicht zuhören, um irgendwie das, was wir in Zuhörkursen gelernt haben, dass wir durch aktives Wiederholen, nein, echtes, ernst gemeintes Zuhören, weil Zuhören der einzige Weg ist, was zu lernen von anderen Menschen. Wenn ich ständig selber rede, lerne ich nicht viel. Und ich wünsche mir das, weil ich glaube, dass wir nur dann besser werden, wenn wir einander zuhören und in Meetings, in Begegnungen immer gehen und sagen, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich mit meiner Idee, meiner Vorstellung, meinem Wunsch, meinem Bedürfnis in einen Kontakt gehe, aber durch den Austausch, durch das Zuhören vielleicht ein Ergebnis rauskommt, was viel besser ist als das, was ich mir vorgestellt habe.
Ja, ich finde, das ist ein sehr stark unterschätzter Skill, das Thema Zuhören. Und selbst wenn man sagt, ich höre zu, dann gibt es oft Situationen, wo man dann nicht zuhört, sondern nur überlegt, wartet, was ich als nächstes sage.
Genau, wartet,
sage.
Bis man selber sagen dran ist. Ja,
absolut.
Genau. Ja, das wünsche ich mir.
Danke. Ich wünsche mir, dass der Trend unserer Weltordnung sich so ein bisschen wieder umkehrt. Also ich finde das wirklich, einerseits sehr spannend zu beobachten, also wirklich spannend im Sinne von, ich gucke gerade einen Film und da passiert richtig was. Und demnach interessiere ich mich auch irgendwie dafür. Aber gleichzeitig denke ich mir, also wie kann das sein, dass Leute einfach eine Wahrheit erfinden und da keiner was sagt? Wie sind wir da hingekommen?
Ja.
Und warum ist das gerade auch noch, also warum wird es insgesamt supported von der Dynamik, die gerade auf der Welt herrscht?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da eine Podcast-Empfehlung, ganz, ganz tolle Staatswissenschaftlerin, ich glaube, sie hat Staatswissenschaft in St. Gallen studiert und dann auch promoviert in Hamburg, hat gerade ein Podcast-Projekt gestartet, der Podcast heißt Hope Punk.
Hope
und
Punk.
Hope Punk ist ein Subgenre aus dem Science Fiction, was eben wirklich so in Richtung Utopie, positive Utopien geht. Und der Name ist Programm Maite Schomburg, die das Dr. Maite Schomburg, die diesen Podcast gestartet hat, möchte eben mit Menschen, die sehr viel Hoffnung haben und auch berechtigte Hoffnung haben, dass die Welt doch irgendwie sich besinnt auf eine bessere Zukunft, sprechen, um diese Räume zu zeigen. Und ich hoffe, dass auch eine Hoffnung, dass die Erfolg hat, und auch solche Formate, die wirklich sagen, ne, wir nur sitzen und warten, was da irgendwie andere Leute entscheiden und was für Wirklichkeiten die da hinzimmern, das reicht nicht. Wir müssen uns wirklich beschäftigen damit und Einfluss nehmen und uns auch zeigen. Und das finde ich ein ganz schönes neues Format.
Stark.
Und genau, hab sie bald auch bei mir im Podcast.
Mega, danke für die Empfehlung. Und es hört sich auch danach an, dass du auch mal in ihrem Podcast bist.
Das kann passieren, ja.
Ey, wo wir gerade dabei sind, welches Buch liest du gerade und würdest du es empfehlen?
Ist ganz spannend. Ich lese gerade zwei Bücher zum zweiten Mal, weil ich sie zur Vorbereitung brauche. Es ist wahrscheinlich habe ich auch deswegen den Wunsch mit den guten Fragen. Michael Bungay-Stanier, The Coaching Habit und dann ich glaube, es heißt The Advice Trap, also die Falle, immer Ratschläge zu geben. Die beiden lese ich gerade. Und und dann habe ich auch jetzt mich reingelesen in Scott Galloway, Notes on Being a Man.
Oh wow,
ich glaube, cool. So heißt es. Spannend.
Das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt irgendwie gehört und empfohlen bekommen.
Ja. Ja.
Sehr cool. Michael.
Mein Lieber, ich wünsche dir und deiner tollen Firma alles Gute für dieses Jahr, dass wir uns häufig sehen, dass wir Dinge zusammen machen und auch für dein Podcast-Format, für deine tolle, tolle Konferenz, an der ich ja im letzten Jahr teilnehmen durfte.
Stimmt, das OKR Open.
Fantastisch, was ihr da auf die Beine stellt und ja auch quasi so als Geschenk an die Community gibt. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei allen Dingen, die ihr gerade macht.
Das kann ich nur zurückgeben. Leute, schaut euch New Work Master Skills an. Ich kann es nur weiterempfehlen und das ist wirklich mega, was ihr da aufgebaut habt. Und dir auch viel Erfolg. Lieben Gruß an 20, aber wir sehen uns ja in ein paar Wochen in Hamburg wieder, in der neuen Location. Und lieben Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch von Herzen ein wunderbares 2026. Möge alle das in Erfüllung gehen, was ihr euch wünscht. Und auf ein tolles Jahr, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.